Guten Morgen, ihr Lieben. Kennt ihr mich noch? Für alle, die mich vergessen haben, ich bin bei euch angestellt. Aber ich weiß, dass ich mich vor allen Dingen im Morgengottesdienst nicht allzu häufig blicken lasse. Das liegt ja daran, dass ich Außendienstmitarbeiter bin. Nicht im Ausland, sondern Zweigstelle München-Ost. Also, falls du mich vermisst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, einfach mal bei unserer Gemeindegründung vorbeizuschauen. Das wäre doch mal eine tolle Sache, oder? Jeden ersten oder dritten Sonntag im Monat, da treffen wir uns in der Ludwig-Thoma-Realschule am Innsbrucker Ring um 10.30 Uhr und ich möchte euch alle ganz herzlich dazu einladen. In meinem Dienst als Gemeindegründungsreferent habe ich nicht nur das Privileg, mit so tollen Menschen wie euch zu arbeiten. Manchmal begegnen einem auch Leute, die so richtig mit einem kämpfen wollen über Lehrfragen. Eine Sache, die mir begegnet ist, ist dieser Punkt. Robin, wenn du Heilsgewissheit predigst, dann predigst du doch eine billige Gnade. Dann kann man doch machen, was man will, oder nicht? Predigst du denn nicht, dass die Leute jetzt so tun und lassen können, was sie wollen, weil ja Jesus sie errettet hat? Habt ihr schon mal diese Anfrage gehört? Da hat sich jemand auf Bonhoeffer bezogen. Ich glaube, er hat Bonhoeffer etwas aus dem Kontext genommen und nicht ganz verstanden. Aber es ist ja trotzdem eine Anfrage, die man sich mal stellen kann. Wie ist es denn eigentlich als Christ? Darf ich mir meines Heiles gewiss sein? Darf ich Heilsgewissheit haben? Was ist eure Antwort? Ja? Begründung? Weil es die Bibel sagt. Vielen Dank. Genau das möchte ich mit uns heute anschauen. Wir haben ja vorher schon mal gesehen in der Bibel, in der Textlesung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen begnadigt werden und Gnade weitergeben sollen. Wenn wir dieses Gleichnis vom Schalksknecht lesen, dann erwarten wir das doch eigentlich. Oder wenn einem in Anführungsstrichen Millionen vergeben werden, wie kann er dann nicht 100 Euro einem anderen vergeben? Und ich glaube, in dieser Art und Weise möchte auch unser heutiger Bibeltext uns aufzeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gottes Liebe, Heilsgewissheit und unserem Tun. Wer eine Bibel zur Hand hat oder eine Bibel in die Hand nehmen möchte, vor euch müssten welche ausliegen, der darf mal die Seite 259 im Neuen Testament aufschlagen. 259, das ist 1. Johannes, Kapitel 4, 1. Johannes 4 und dort die Verse 7 bis 21. 1. Johannes 4, 7 bis 21 und ich lese die Verse aus der Luther-Übersetzung. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns erst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich möchte dich preisen für dein wunderbares, herrliches Wort. Und ich möchte dich bitten, dass dein Wort uns heute Morgen, an diesem Morgen, ermutigt und gleichsam auch herausfordert. Ich bitte dich darum, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns dein Wort auftust durch deinen Geist. Denn wir wissen, dass Geistliches geistlich verstanden werden muss. Und darum brauchen wir eben die Hilfe deines Geistes, dass er uns dieses Wort öffnet, Herr. Bitte schenk uns Erkenntnis. Amen. Ich habe vor, mit euch heute mal so richtig wissenschaftlich durch diesen Text zu gehen. Keine Angst, ich werde euch jetzt keinen Vortrag im Griechischen halten. Mein Griechisch ist eher, naja. Was ich mit euch machen will, ist, ich möchte diesen Text aufteilen in eine These zu Beginn. Dann möchte ich meine These begründen, oder eher die These des Johannes. Und dann am Schluss möchte ich aus der Begründung ein Fazit ziehen. Unsere These finden wir in den ersten beiden Versen und ich lese sie einfach nochmal vor. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ich habe die These mal folgend formuliert, umgeschrieben. Meine These ist, wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder und kennt die Wahrheit und steht sicher darin. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der liebt seinen Bruder, kennt die Wahrheit und steht sicher darin. Und ich hoffe, ich kann euch nun in der kommenden Predigt aufzeigen, dass das die Punkte dieser einleitenden Verse sind. Ich glaube, Johannes möchte uns diese beiden Verse näher auslegen. So lasst uns starten mit den Versen 9 und 10. Der erste Punkt, Gottes Liebe. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist. In unseren Ausgangsversen oder diesen Thesenversen haben wir gerade zwei Sachen gehört. Erstens, die Liebe ist von Gott. Und zweitens, Gott ist die Liebe in Person. Wenn Johannes hier sagt, die Liebe ist von Gott, dann will er uns eines damit deutlich machen. Gott selbst ist der Ursprung von Liebe. Er ist die Quelle, aus der alle wahre Liebe kommt. Fernab von Gott gibt es keine Liebe. Er ist ihr Erfinder und er ist derjenige, der auch die Liebe in uns wirkt. Das wird später dann auch nochmal in Vers 19 deutlich, wo es heißt, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist der Ursprung. Aber zweitens heißt es auch, dass Gott selbst Liebe ist. Das ist nicht einfach nur, Gott ist die Quelle. Gott ist Liebe in Person. Gott personifiziert Liebe. Liebe kann damit beschrieben werden, wer Gott ist. Das ist nicht einfach nur ein Teil von Gott. Er ist das in Person. Liebe wird definiert über Gott. Wenn wir in diesen Text reinschauen, da gibt es einen Begriff, griechischen Agape, Liebe. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt. Das ist so einer der drei griechischen Begriffe oder vier, die man immer wieder im Gemeindeumfeld hört. Und zu diesem Begriff sind unzählige Bücher geschrieben worden, was Agape letztlich meint. Ich habe ein paar aufgeschlagen und lasst mich euch so viel sagen, ich kann keines davon empfehlen. Menschen philosophieren gerne darüber rum, was denn die Bibel mit Agape meint, mit Gottes Liebe. Ich glaube, unser Bibeltext legt uns sehr gut aus, was diese Liebe Gottes ist. Wir müssen gar nicht viel weiter schauen als in die nächsten Verse. Schaut mit mir mal in die Verse 9 und 10, da wird die Liebe Gottes beschrieben. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Gottes Liebe wird hier beschrieben mit was? unterm Strich dem Evangelium, der guten Nachricht. Wenn wir eine Definition haben wollen für Gottes Liebe, dann müssen wir einfach nur diese beiden Verse anschauen. Oder vielleicht noch einfacher, den bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, wo der gleiche Autor eigentlich die gleiche Sache sagt. Gottes Liebe wird für uns sichtbar und aufgezeigt in dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, in dem, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Das klingt jetzt für manch einen immer noch etwas abstrakt und ungreifbar. Lass uns mal darüber nachdenken. Was bedeutet es, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat? Ich glaube, es sagt uns zwei besonders wichtige Wahrheiten über Gottes Liebe. Erstens, Gottes Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun oder mit Opferbereitschaft. Gott selbst hat für die Menschen dieser Welt sein Allerliebstes gegeben, seinen eingeborenen Sohn, wie es in diesem Text heißt. Gott hätte sich Welten machen können, die er hätte opfern können. Gott hätte viele Dinge schaffen können, aber das Einzige, was nicht erschaffen ist, sondern geboren heißt es ja, Jesus war von Ewigkeit an, das hat Gott gegeben. Das eine, was ihm kostbarer ist als alles andere. Gottes Liebe kann damit beschrieben werden, dass Gott bereit war, bis ins Äußerste sein Allerwichtigstes zu opfern. Genau das sagt uns auch der Römerbrief in Römer 8, Vers 32. Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Wenn dieser Text hier von Liebe redet, dann redet er von einer Liebe, die weit über dem irdischen Durchschnitt ist. Eine Liebe, die bereit ist, alles aufzugeben. Aber nicht nur, dass Gott bereit war, alles hinzugeben. Gottes Liebe ist zweitens auch bedingungslos. Denn schaut mal her, für wen hat er seinen Sohn gegeben? In Vers 10 wird uns das verdeutlicht. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Wen hat Gott so hingebungsvoll geliebt? Menschen, die ihn nicht geliebt haben und vielmehr Versöhnung gebraucht haben für ihre Sünden. Seht ihr, Agape, wie man das so schön sagt, meint im griechischen Lexikon, wenn man einfach mal nachschaut, Liebe. Der Begriff, in dem schwingt nicht viel mit. Die wahre Deutung von Gottes Liebe ist hier im Bibeltext selbst zu finden. Gottes Opferbereitschaft bedingungslos für diejenigen, die es nicht verdient haben, die Gott nicht geliebt haben, die vielmehr noch gegen Gott gesündigt haben. Ihr Lieben, das Evangelium ist der Inbegriff von Gottes Liebe. Und ich weiß nicht, ob euch das schon einmal begegnet ist, aber mir wurde mal gesagt, Robin, du kannst nicht immer so viel von dem Evangelium reden, das ist so lieblos. Das schreckt doch die Leute ab. Und wir verstehen so ein bisschen die Logik dahinter, weil das Evangelium ist ja eine gute Nachricht, die auf eine schlechte Nachricht folgt, ne? Das ist ja Liebe für Leute, die es nicht verdienen. Aber versteht ihr, unser Bibeltext sagt uns hier, das ist der Inbegriff von Liebe. Da zeigt sich Gottes Liebe mehr als in irgendetwas anderem, dass er sein Allergrößtes für die gegeben haben, die es am allerwenigsten verdient haben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, verschweigt nicht diese Botschaft. Wenn wir Menschen lieb haben wollen, dann müssen wir ihnen von dieser Liebe Gottes erzählen. Das ist Gottes größter Liebesbeweis. Das ist unser erster Punkt der These, dass Gott uns liebt und geliebt hat. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, nämlich aus dieser Gottesliebe folgend fließt Bruderliebe heraus. Das sind die Verse 11 und 12. Gott ist die Liebe, er ist die Quelle der Liebe und er schafft Liebe in uns. So fährt Johannes fort in den Versen 11 und 12. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Schaut her, was Vers 11 sagt. Hat uns Gott wie geliebt? So geliebt. So sollen auch wir einander lieben. Wenn Gott uns so geliebt hat, dass er sein Allergrößtes gegeben hat, als wir noch Sünder waren und ihm den Rücken zugekehrt hat, so fährt Johannes fort. Haben wir da wirklich noch irgendwie eine Anfrage, dass wir nicht lieben könnten? Wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann lasst uns ebenfalls lieben. Ich glaube, das ist die gleiche Logik, die wir auch in dem Gleichnis vom Schalksknecht haben. Wenn jemand dir Millionen schenkt, eine Millionenlast an Schuld vergibt, brauchst du dann noch ein Argument dafür, jemand anderem, der dir 100 Euro schuldet, ihm die 100 Euro zu erlassen? Ich glaube, uns ist klar, Johannes sagt, Leute, es gibt keinen Grund mehr. Wenn Gott uns so geliebt hat, lasst uns ebenfalls lieben. Und dann heißt es, lasst uns so lieben. Ihr Lieben, aus Gottes Liebe für uns folgend haben wir allen Grund, unsere Brüder zu lieben. Und wenn es hier von Bruderliebe heißt, dann heißt es nicht, dass wir die Schwestern nicht lieben sollen. Auch ihr, genauso wie die Brüder, sollt geliebt werden voneinander. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht die Menschen da draußen in der Welt lieben sollten. Die sollen wir auch lieben. Aber wir sollen in besonderer Weise unseren Bruder lieben. Vielleicht sagst du, okay, ich erkenne das, Robin, und ich verstehe, dass das gar nicht so ganz die Realität in meinem Leben ist. Da ist noch ein bisschen Wachstumspotenzial in meiner Liebe. Was kann ich tun, um in der Liebe zu wachsen? Ich glaube, Johannes gibt uns hier die ganz schlichte Antwort. Befasse dich mit dem Evangelium, mit der Liebe, die Gott dir entgegenbringt, und du wirst Motivation finden, einen Antrieb finden, selbst dich hinzugeben für deinen Bruder, deine Schwester und auch die Menschen da draußen in der Welt. Aber der Text fährt dann eben auch fort und sagt uns, dass niemand Gott gesehen hat. Dass aber Gottes Liebe in uns vollkommen wird, wenn wir in der Liebe bleiben. Was soll das heißen? Das ist doch ein bisschen abstrakt, oder? Gerade hat er noch gesagt, Gott hat uns geliebt, darum sollen wir einander lieben. Jetzt fängt er davon an, einfach so zu sagen, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander aber lieben, so bleibt Gott in uns und die Liebe ist in uns vollkommen. Es ist sehr logisch, was Johannes hier sagt. Das ist nicht unlogisch, auch wenn es uns vielleicht so erscheinen mag auf dem ersten Anhieb. Was Johannes sagt, ist das. Es gab mal eine Zeit in dieser Welt, da haben die Menschen nicht viel von Gottes Liebe gesehen oder von Gott. Und dann heißt es aber in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und was hat er gemacht? Er hat uns den Vater geoffenbart. Wie hat er das gemacht? Mit seinem Leben und mit seiner Lehre. Mit seiner Liebe, die in Worten rüberkam und in Taten, hat Christus den Vater geoffenbart. Und was Johannes hier uns sagt ist, hey Leute, tut eurem Herrn gleich. Die Welt hat Gott nicht gesehen, niemand hat Gott gesehen. Aber Gottes Liebe wird in euch vollkommen, wenn ihr in der Liebe bleibt. Und das ist ein Zeugnis für die Welt, die Gott nicht sieht. Wenn Johannes hier sagt, Gottes Liebe wird vollkommen darin, dann will er uns eine Sache besonders sagen. Gottes Liebe geht nicht einfach nur so weit, dass Gott uns von der Hölle errettet. Ja, das tut sie. Aber das ist nur ein Teil. Gottes Liebe geht noch viel weiter. Gott hat uns adoptiert und hat uns zu seinen Kindern gemacht, hat uns wiedergeboren, hat uns neu gemacht. Und Gottes Liebe wird eben darin vollkommen, dass wir seinen Charakter widerspiegeln in dieser Welt. Ich glaube, das ist die Logik, auf die Johannes hier raus will. In Johannes 13, Vers 34, 35 sagt uns Jesus was ganz Ähnliches. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, damit dieser Gott, der unsichtbar ist für die Welt, sichtbar wird, indem wir als seine Kinder seinen Charakter widerspiegeln. Gott hat uns geliebt und hat uns jeden Grund zur Bruderliebe gegeben. Und übrigens, er hat uns auch gezeigt, wie im Evangelium. Ich greife nicht zu weit, wenn ich sage, Gott hat uns nicht nur geliebt, sondern Gott hat uns auch ein Vorbild der Liebe gegeben. Liebe hört nicht damit auf, dass man einfach mal jemandem Tür aufhält oder einem so viel hilft oder gibt, wie es einen selbst nichts kostet. Nein, das Evangelium selbst ist unser Vorbild der Liebe. Jesus sagt, ich möchte nochmal Johannes 13, 34 lesen, ein neues Gebot gebe ich, dass ihr euch untereinander liebt. Wie? Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Und Paulus sagt einmal im Epheser 5, ihr lieben Ehemänner, gebt euch hin für eure Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für seine Gemeinde. Das Evangelium ist eine Botschaft von so mächtiger Liebe, dass sie einfach weitergeht, als nur Vergebung zu schenken. Sie macht uns neu und sie gibt uns Motivation, ebenso zu lieben. Und das ist das, was Johannes uns hier aufzeigen will. Ihr Leute, wenn Gott uns so liebt, dann lasst uns einander ebenso lieben. Daran wird aber auch ersichtlich, und das sehen wir in den Eingangsversen, wenn wir meinen, Liebe sei nicht notwendig für das Christsein, oder wir leben, wir haben keine Liebe in uns, Liebe wird nicht sichtbar, dann sagen die Eingangsverse, dann kennen wir Gott nicht. Worauf Johannes raus will, ist das. In dieser Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, da gab es eine Gruppe namens Gnostiker. Die haben viel von Gotteserkenntnis geredet. Die haben sehr fromm dahergeredet. Menschen, die gesagt haben, wir kennen Gott und wir haben die wahre Erkenntnis und ihr ganzen Christen, ihr seid alle falsch mit eurem einfachen Evangelium und so, was ihr da erzählt. Hört auf uns, wir haben die wahre Gotteserkenntnis. Und Johannes sagt eines. Leute, schaut euch ihr Leben an. Das Leben nämlich zeigt, ob jemand wirklich Gott kennt. Wenn jemand Gottes Liebe ergriffen hat, dann macht es was mit ihm. Und diese Gnostiker waren nicht gerade dafür bekannt, für bedingungslose Nächstenliebe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns heute hier in der Gemeinde deutlich sein muss. Nicht jeder, der große Worte von Gott redet, ist wirklich jemand, der Gott erkennt. Ich habe einmal das Zeugnis von einem Gemeindeältesten gehört, der in der Gemeinde fromm gepredigt hat und daheim seine Frau geschlagen hat. Ihr versteht, von Gottes Liebe reden, ohne im Leben Gottes Liebe wiederzuspiegeln, ist irgendwo ein Widerspruch. Aber man kann auch den falschen Umkehrschluss ziehen, dass dann Liebe oder Christsein einfach bedeutet, ja gar nichts mehr mit Wahrheit und Erkenntnis zu tun zu haben, sondern nur mit Liebe. Und ich glaube, das ist unser dritter Punkt, der dritte Teil der These. Nein, Liebe geht mit Erkennen einher, mit Wahrheit. Der dritte Punkt heißt Liebe und Wahrheit. Die Verse 13 bis 16, da sagt Johannes weiter, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes verknüpft hier in Vers 13 die Bruderliebe, die wir gerade gehört haben, die Nächstenliebe, mit dem Thema Geist Gottes. Und was er damit macht, ist, er schlägt die Brücke zu der Predigt von letzter Woche. Falls ihr euch noch erinnern könnt, da hat Matthias auch aus Johannes 4 gepredigt. Und in Johannes 4, Vers 2, da heißt es, hieran erkennt ihr wen? Den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das korrespondiert genau mit dem, was Verse 13 und 14 hier sagen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Was Johannes hier sagt ist, Leute, es ist nicht entweder Wahrheit oder Liebe, es ist Wahrheit und Liebe. Es ist nicht entweder Erkenntnis oder Gefühle, es ist Erkenntnis und Gefühle, das geht einher. Es ist die Botschaft des Evangeliums, was die Bibel uns als ihre große Wahrheit nennt. Das ist die Kernbotschaft der Bibel. Das ist die Mitte der Schrift, wie Luther so schön gesagt hat. Christus und sein Evangelium. Das heißt, da wo Wahrheit gepredigt wird, wo Wahrheit ganz hoch im Zentrum steht in einer Gemeinde, da wird Jesus ganz groß gepredigt und seine Liebe ganz groß ins Zentrum gestellt. Und das wiederum motiviert uns, selbst zu lieben. Ich hoffe, uns wird so deutlich, dass das eine falsche Antithese ist, die wir manchmal darstellen. So, es gibt die Gemeinden, die Gott lieben und es gibt die Gemeinden, die sind halt so auf die Wahrheit bedacht. Ich glaube, eine Gemeinde zeigt in ihrem Leben viel davon, wie gut ihre Lehre ist. An unserer Frucht erkennt man, dass wir wirklich den Christus der Bibel predigen, weil es ist dieses Evangelium, das Menschen motiviert, selbst ihr Leben hinzugeben. Das ist die Botschaft. Aber ich glaube auch, dass das ein Indikator dafür ist, wie reif wir als persönliche Christen sind. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die mir begegnen, wo ich sage, so die brennen für Jesus, das sind die Menschen, die wirklich sehr ergriffen sind von diesem einfachen Evangelium. Die ihre Kraft daraus ziehen, dass Jesus sie zuerst geliebt hat, so bedingungslos, so sehr. Und darum glaube ich auch für uns als FEG München Mitte, lasst uns danach streben, eine Gemeinde zu sein, die an der Wahrheit festhält. Und daraus lasst uns eine Gemeinde sein, die von der Wahrheit ergriffen danach strebt, Gottes Liebe wiederzuspiegeln. In der Liebe zu deinem Nebensitzer, guck dich mal um, links und rechts, zu deinem Bruder und deiner Schwester, als auch zu den Menschen da draußen. Ich bin der festen Überzeugung, ihr Lieben, dass das Wort, das Evangelium, das verkündigte Evangelium Menschen errettet. Aber lasst uns nicht glauben, dass das Zeugnis unserer Liebe dementsprechend unwichtig wäre. Es geht Hand in Hand. Praxis und Lehre, Leben, Liebe und Wahrheit, Gefühl und Verstand. Das sind keine Widersätze. So, was hat das Ganze jetzt mit Heilsgewissheit zu tun? Ich habe das ja am Anfang groß angekündigt. Gottes Liebe zu uns, unsere Liebe oder unsere Werke und Heilsgewissheit stehen in einem engen Zusammenhang. Ich möchte nochmal meine These vorlesen, die ich eingangs vorgestellt habe. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, das war Punkt 1, der liebt seinen Bruder, das war Punkt 2, kennt die Wahrheit, das ist Punkt 3 und jetzt Punkt 4, steht sicher darin. Das Thema der Serie ist ja sicher aus Gottes Liebe oder sicher in der Liebe Gottes. Das ist ganz besonders das Thema dieser heutigen Predigt. Und ich möchte euch die nächsten drei Verse dazu vorlesen. Ich glaube, die sagen uns sehr viel zum Thema Heilsgewissheit in diesem Zusammenhang. Vers 17, da heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir hatten bereits darin oder gehört, dass Gottes Liebe sich darin vollkommen erweist, dass er auch in uns Liebe wirkt. Punkt 2, dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Wisst ihr, woher das kommt? Ist das ein simples Anstacheln Gottes, dass wir gute Werke tun? So im Sinne von, es hat mit Gnade begonnen und jetzt machen wir aus eigener Kraft weiter? Ich glaube, hier wird uns ganz deutlich aufgezeigt, nein. Dass wir Liebe wirken können, wie Christus, und darin wachsen können, liegt darin begründet, was Vers 17 hier sagt. Dass wir sind wie er. Und das in dieser Welt. Eingangs haben wir gehört in unserem ersten Vers, Vers 7, dass wer liebt, aus Gott geboren ist. Wisst ihr, woher die Kraft zur Liebe, die Motivation zur Liebe kommt? Darin, dass Gott seinen Geist in uns gegeben hat, dass er uns wiedergeboren hat, dass er uns neu gemacht hat durch seinen Geist. Gott hat dich, als er dich errettet hat, als du das Evangelium geglaubt hast, mit seinem Geist zu einer neuen Kreatur gemacht. Er hat dich neu gemacht, er hat dich zu einem Gotteskind gemacht. Du bist nun in Gottes Familie hineingeboren. Und weißt du was? Jedes Gotteskind trägt eben auch den Charakter Gottes ein Stück weit in sich. Das ist doch normal, oder? Wir kennen diesen Spruch, wie der Vater, so der Sohn. Man sieht es Menschen an, ob sie verwandt sind, manchmal im Verhalten, manchmal äußerlich. So wie Gott Liebe ist und tut, hat er auch in uns eben durch die Wiedergeburt nicht nur, hat er nicht nur uns geliebt, sondern hat er uns auch seine Liebe in uns gegeben. Das ist, was Römer 5 einmal sagt, dass die Liebe in uns ausgegossen ist durch den Geist Gottes. Und weil das die Wahrheit ist für alle von euch, wenn ihr an Jesus glaubt. Darum sagt dieser Vers auch so eindringlich, darum können wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts und müssen keine Furcht haben. Warum? Weil die Liebe, so vollkommen wie sie ist, alle Furcht austreibt. Gott hat dich nicht einfach nur errettet und mit dir einen Anfang gemacht und jetzt gesagt, so, jetzt machst du aber weiter. Gott hat dich errettet, hat dich wiedergeboren zu einer neuen Kreatur, hat seinen Geist in dich gegeben und geht nun mit dir. Bis wann? Bis du zu ihm ankommst in Ewigkeit. Wir brauchen keine Furcht haben, denn die Furcht ist nicht in Gottes Liebe. Ihr Lieben, wer von uns glaubt, dass ein guter Vater auf Erden sein Kind dem Tod preisgeben würde? Hand hoch. Stellt euch mal so einen richtig liebenden, guten Vater vor, der sein Kind dem Tod preisgibt. Können wir uns das vorstellen? Nee, oder? Aber manchmal schwingt in uns als Christen doch diese Furcht mit. Was ist, wenn Gott mich doch dem Tod preisgibt? Was ist, wenn Gott mich doch loslässt, weil ich ihm nicht mehr gefall? Hey Leute, glauben wir, dass Gott etwa ein schlechterer Vater ist, als wir hier auf Erden sein können? Gott ist die Liebe in Person. Und in wem er ein gutes Werk begonnen hat, Philipper 1, in dem wird er es auch zur Vollendung bringen. Und darum brauchen wir eben keine Furcht haben, weil Gottes DNA in der Wiedergeburt quasi in uns ist und er wird uns durchtragen. Jetzt heißt es aber dennoch, dass es Furcht gibt, Furcht vor der Strafe, Furcht ohne Liebe. Und ich glaube nicht, dass Johannes hier reden will von Christen, die mit Heilsgewissheit Probleme haben. Johannes redet hier von den Menschen, die ein Evangelium predigen, das dir nicht diese Zuversicht gibt, dass du ans Ziel kommst. Das ist die Botschaft der Zeugen Jehovas. Das ist die eigentliche Lehre des katholischen Katechismus, leider. Und das ist die Lehre von Muslimen. Ich kann euch das zeugnishaft erzählen, dass ich mich mit allen drei Gruppierungen schon getroffen habe. Viertens auch mit Mormonen. Und ich habe allen diese Frage gestellt: Bist du dir sicher, dass du einmal ans Ziel ankommst? Der Zeuge Jehovas sagt, nee, da muss ich mich ranhalten. Der Muslim sagt, Inshallah, ja, ich hoffe, dass Gott mir gnädig ist. Der Mormone sagt, nee, du musst Beharrlichkeit erweisen. Und wenn wir in den Katechismus schauen, fall nicht aus der Gnade. Seht ihr, wenn ein Evangelium nicht dieses übernatürliche Werk Gottes als Errettungsbotschaft hat, sondern einfach nur treffende Entscheidung und dann bleibt darin, dann lässt es dich mit Furcht zurück. Wir aber als Kinder Gottes können die Zuversicht haben, dass Gott mit uns einen Weg begonnen hat und dass er mit uns ans Ziel gehen wird. Und warum können wir uns sicher sein? Und das schnürt das ganze Paket zusammen. Weil Gottes Werk, das in dir begonnen hat, sichtbar ist, indem, dass du Jesus im Evangelium erkannt hast und indem, dass du liebst. Nicht perfekt, hier wird nicht von sündloser Perfektion geredet, denn Johannes sagt im ersten Kapitel, dass wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dass wir lügen. Es geht nicht um Perfektion, es geht darum, dass Gott in dir ein Werk begonnen hat und du bist eine neue Kreatur, aber zeitgleich leben wir eben auch noch im Fleisch. Und das Fleisch streitet wieder den Geist, kämpft wieder den Geist. Und solange wir hier auf der Erde sind, werden wir dazu geneigt sein, auch mal Dinge zu tun, die nicht der Liebe entsprechen, leider viel zu oft. Aber lasst uns davon nicht entmutigt werden, sondern vielmehr, wie es hier heißt, lasst uns einander lieben. Lasst uns danach streben, zu wachsen in der Liebe, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Manch einer mag jetzt sagen, ja Robin, du hast es ja geschickt ausgeklammert mit dem Begriff in der Liebe bleiben, der die ganze Zeit vorkommt. Ne? Steht da mehrmals dann dran, zum Beispiel in Vers 16, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Du musst also erstmal in der Liebe bleiben, damit du in Gott bleibst. Sage ich ja und schaut mal in Vers 13, da wird doch die Antwort gegeben. Daran erkennen wir, dass wir in der Liebe bleiben. Woran? Dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wer wirklich wiedergeboren ist, der wird wirklich in der Liebe bleiben, weil Gott dieses Werk in dir begonnen hat, weil Gott seine Liebe in dir ausgegossen hat. Und es wird aber sichtbar, indem wir wachsen im Glauben und in Liebe. Nun mag einer dann fragen, ja, aber warum steht hier dann überhaupt noch diese Aufforderung, wenn das eh kommt durch Gott? Naja, eben weil wir doch noch in einer gefallenen Schöpfung leben und unser Fleisch noch da ist. Und was wir hier eigentlich hören in diesem ganzen Text, ist einfach nur die Aufforderung von Johannes. Leute, wandelt doch entsprechend eurer himmlischen Berufung. Lebt doch eure Gotteskindschaft praktisch aus. Ein Prinz Harry hat bestimmt ganz schön oft in seinem Leben die Erinnerung an die Knicke-Regeln bekommen. Trotzdem er Prinz Harry von England ist. Ihr versteht? Es ist hier die Ermutigung, weiterzumachen und ein Zeugnis für Gott zu sein in unserer Liebe. Das ist die Realität in allen Kindern Gottes. Also lass mich dir das nochmal zusprechen. Wenn du Furcht hast, ob du ans Ziel kommst, weil in dir manches nicht perfekt ist, dann sage ich dir, schau auf Jesus, schau aufs Evangelium. So fängt dieser ganze Text an, mit dem Blick auf Jesus. Und daraus wirst du Gewissheit finden, immer mehr und mehr. Weil die Liebe, die Christus in uns gewirkt hat, vollkommen ist. Also können wir hier abschließend dieses Fazit ziehen, die letzten beiden Verse. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Kapitel 1 sagt uns, wenn jemand sagt, dass er nicht sündigt, dazu sagt er, er ist sündlos und perfekt, der ist ein Lügner. Wenn jemand aber sagt, im Umkehrschluss, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, das heißt, liebt nicht seinen Bruder, dann ist er genauso ein Lügner. Seht ihr, beides ist wahr. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Ihr Lieben, wir sind von Gott geliebt. Und wer von Gottes Liebe ergriffen ist, wer wirklich Gottes Liebe geschmeckt hat, in dem wirkt Gott, Nächstenliebe, Bruderliebe. Und diese Personen kennen Gottes Wahrheit. Und diese Personen dürfen sich sicher sein, dass sie ans Ziel ankommen, trotz all ihrer Unperfektion. Amen.